Schichtwechsel, ein Pflegepodcast aus der Uniklinik RWTH Aachen.
Wir arbeiten ja hauptsächlich mit unserer Stimme, daher ist es sehr wichtig, dass die auch zumindest grundsätzlich funktioniert und vorhanden ist. Also ohne Kommunikation bist du ja aufgeschmissen in der Welt. Ja, es ist richtig toll, dass sie was daran verändern möchten und dafür sind wir ja auch da, das ist ja auch unser Beruf.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Schichtwechsel. Mein Name ist Doreen und liebe Hörerinnen und Hörer, Sprache ist wohl eines der wichtigsten Werkzeuge für uns Menschen. Wir benutzen sie täglich, um uns mitzuteilen, Informationen auszutauschen oder selbst beim Zuhören. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, dieses Werkzeug funktioniert nicht richtig. Egal, ob es Probleme beim Verstehen oder Hören von Worten oder Lauten gibt oder beim Sprechen selbst, dann braucht man, um bei dem Bild zu bleiben, einen guten Werkzeugmacher, der sie dabei unterstützt, dass das alles wieder richtig funktioniert. Und in dem Fall der Sprache wäre das die Logopädin oder der Logopäde. Was eine Logopädin oder ein Logopäde genau macht, wie die Ausbildung aussieht und ob man eigentlich selber einen Dialekt haben darf, das erklärt uns heute Noelle. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön.
Bevor wir näher auf Sprach- und Stimmen, Redefluss etc. Störungen eingehen, denn all das gehört ja so ein bisschen zu dem Bereich der Logopädie, haben wir auch dich wie all unsere Gäste gebeten, einen Gegenstand mitzunehmen, der so für deinen Bereich typisch ist. Und ich sehe, dass einen kleinen Plastikbeutel dabei, wo wahrscheinlich etwas Hübsches für uns drin ist.
Ja, ich habe heute einen Lax-Vox-Schlauch mitgebracht. Mhm. Das ist ein Instrument quasi für die Stimmtherapie. Mhm. Das verwenden zum Beispiel auch Sänger oder Sängerinnen sehr häufig. Den Schlauch, den stellt man in ein Glas mit Wasser und dann blubbert man in das Wasser rein.
Okay.
Und das macht man, um den Kehlkopf bzw. die Stimmlippen im Kehlkopf zu lockern und den ganzen Raum, den man zum Sprechen oder auch zum Singen benötigt, locker zu machen und vor Anspannung zu schützen.
Ah, ja, ein Gegenstand, den ich, glaube ich, jetzt als erstes nicht mit dem Bereich der Logopädie in Verbindung gebracht hätte. Klassischerweise denkt man wahrscheinlich an diese Stoffhandpuppe, mit dem man jüngeren Menschen da versucht, etwas beizubringen. Aber interessant, gehen wir wahrscheinlich nachher nochmal näher drauf ein. Aber wo wir gerade schon bei diesem klischeehaften Bild des Kindes sind, dem man versucht, das Sprechen beizubringen, ich glaube, das ist ja ein Bild, was wahrscheinlich viele Menschen haben. Eine Logopädin hilft dabei, einem die Sprache beizubringen oder dabei zu unterstützen bei der Sprachentwicklung. Aber es gehört ja noch viel mehr dazu. Das hatte ich auch im Vorgespräch schon erfahren, dass da Bereiche zugehören, wo man so gar nicht dran denkt. Nimm uns noch einmal mit auf so eine kleine Reise durch die Bereiche der Logopädie oder auch der logopädischen Ausbildung.
Ja, sehr gerne. Also natürlich, dass der Bereich der kindlichen Sprach- und Sprechstörungen, die sind relativ bekannt, also Sprachentwicklungsstörungen. Mhm. Ich glaube, jeder kennt irgendein Kind, was mal gelispelt hat und deshalb bei der Logopädin war.
Mhm, das klassische Bild eigentlich.
Genau, ne? Genau. Mhm. Aber es gibt eben noch viel mehr. Also was auch ein riesiger Teil ist, ist die ganze Stimmtherapie. Mhm. Also da geht es dann gar nicht um die Sprache, sondern um die Stimmfunktionen. Da gibt es Störungen, die funktionell bedingt sind, aber es gibt auch Störungen, die organisch bedingt sind, also aufgrund organischer Fehlbildungen oder auch ein Tumor oder sowas. Und es gibt einen riesigen Bereich, das sind die neurologischen Störungen, also beispielsweise Störungen nach Schlaganfall oder auch im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen. Dann gibt es die, wie du eben auch schon kurz angesprochen hattest, die Redeflussstörung, also das Stottern, das Poltern, das gehört auch dazu. Mhm. Und im Bereich neurologische Störungen kommen noch die Schluckstörungen dazu. Die hat man meist irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Die gibt es schon bei Säuglingen nach der Geburt direkt, aber eben auch bei älteren Menschen auch häufig nach einem Schlaganfall oder nach Schädigungen im Gehirn. Mhm. Und das gehört auch in unseren Bereich und all diese Bereiche haben wir auch in der Ausbildung dann gelernt, so nacheinander abgearbeitet, sage ich mal. Mhm. Und es ist sehr spannend, wie unterschiedlich sie sind. Manche viel medizinischer als andere, aber alle für sich genommen sehr, sehr spannend und wichtig.
Mhm. Ja, ich glaube, ein Bereich, der ja auch dann sehr vielfältig ist, wenn du sagst, man hat ja auch unterschiedlichste Patienten, nicht nur vom Alter, sondern auch vom Störungsbild oder vom Krankheitsbild her. Das heißt, nachher ist das dann so, wenn man jetzt Patientin oder Patientin wäre, wird man wahrscheinlich erstmal eine Diagnose oder ähnliches stellen. Wenn du das mal an einem Beispiel sozusagen festmachen würdest, wie wird man denn dann oder wie lernt man es in der Ausbildung, jemanden beim Lispeln zum Beispiel dann zu unterstützen oder zu helfen, also um mal so ein bisschen was Praktisches sozusagen zu erfahren?
Ja, wir haben das in der Ausbildung so gelernt, dass wir immer in Zweierteams unterwegs waren. Also beispielsweise jetzt das erste Thema hatten wir zuerst theoretisch im Unterricht und dann schon nach ein paar Monaten haben wir auch praktisch gearbeitet, dass wir dann in Zweier-Therapiepaaren sozusagen auch unseren ersten Patienten oder die erste Patientin hatten, auch hier in der Uniklinik. Und ja, dann geht das ungefähr so wie beim Arzt vonstatten, würde ich sagen. Also man hat einen ersten Termin, wo es um die Anamnese geht. Also was, da unterhält man sich eigentlich hauptsächlich. Da erzählt der Patient oder die Patientin, was eben los ist, weswegen er da ist. Und dann wird eine Diagnostik gemacht, wie du ja gerade schon angesprochen hast. Da kommt es total auf den Bereich an, was man jetzt macht. Also bei Lispeln beispielsweise, das hört man ja schon. Da muss man jetzt nicht unbedingt noch eine standardisierte Diagnostik machen. Aber beispielsweise jetzt bei einer phonologischen Störung, also wenn die Laute ja noch gar nicht richtig verwendet werden bei Kindern, da gibt es dann auch standardisierte Diagnostikmöglichkeiten wie Tests, wo man dann alle Laute abprüfen kann. Ja, und dann geht's in die Therapie. Sobald ich weiß, was eben los ist, was ich bearbeiten möchte, geht's los mit der Therapie. Wenn ich jetzt da ein Kind habe, ist natürlich die Therapie sehr viel spielerischer aufgebaut als jetzt mit einem Erwachsenen.
Gibt es dann da diese klassische Handpuppe, die man dann nutzt, wo man Lippen und Zunge, glaube ich, bewegen kann?
Ja.
Und auch Hände etc.?
Ja, also wir können auch mit Handpuppen arbeiten. Mhm. Es gibt viele Bereiche in der Kindertherapie, wo man das auch gut einbauen kann, entweder um das Kind irgendwie aus sich rauszuholen, wenn es jetzt ein sehr schüchternes Kind ist, aber auch um einfach was zu veranschaulichen und halt auch, es muss ja Spaß machen. Also vor allem bei Kindern muss die Therapie Spaß machen, sonst ist die Motivation auch nicht da wiederzukommen und dann ist der Therapieerfolg wahrscheinlich geringer. Ja, und beim Lispeln würde man dann eben damit starten, dass man Spiele spielt. Also bei Kindern ist es eher immer, man spielt Spiele. Das muss aber so gut verbunden werden mit dem Therapieinhalt, dass es eigentlich gar nicht bemerkt wird vom Kind. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich auch eine gewisse Frequenz dann da sein muss. Also ich habe ja auch Ziele, die ich mir vornehme, die ich erreichen möchte. Ein Therapieplan, den ich erstellt habe und das zusammenzubringen, ist manchmal eine Herausforderung.
Ist das auch herausfordernd, wenn man, wie du sagst, am Anfang in diesen Zweierteams ist in der Ausbildung und sich ja wahrscheinlich auch gegenseitig sozusagen, ich will jetzt nicht sagen diagnostiziert, aber man übt das ja wahrscheinlich erstmal untereinander und stellt vielleicht auf einmal Dinge an einem selber fest, wo man dachte, ach ja, vielleicht spreche ich das eine gar nicht so richtig aus, wie es vielleicht eigentlich funktioniert. Also ist das komisch am Anfang, sozusagen Dinge an sich selber festzustellen.
Total.
Während der Ausbildung.
Also ich glaube, da ging es uns allen so, dass wir innerhalb des ersten Jahres plötzlich Sachen gemerkt haben, die wir davor noch nie bemerkt haben. Ob das jetzt irgendwie ein Dialekt ist oder vielleicht doch eine leichte Zischlautstörung, also Tisch statt Tisch. Oder bei mir war es zum Beispiel, dass mir aufgefallen ist, dass ich anscheinend das P, also das B als P manchmal ausspreche, dass ich dann nicht blond sage, sondern blond und blau. Das kommt wohl einfach aus meiner Gegend, wo ich herkomme, aus meiner Familie.
Ja.
Jemand, der jetzt hier aus dem Raum Aachen kommt, sagt dann vielleicht eben eher die Männchen als die Menschen. Also da ist uns schon sehr viel aufgefallen, ja.
Ja. Ja, stelle ich mir komisch vor, dann sich so gegenseitig da das immer noch so bewusst zu machen, dass man ja vielleicht doch auch selber, was man in die Richtung dann auf einmal bemerkt hat. Bei mir persönlich war es tatsächlich früher auch so, dass ich Tasche und Tasse, also der S, Doppel-S-Laut, mhm, SCH-Laut, klang dann doch sehr gleich. Da war ich damals auch, ich habe die immer ganz nett betitelt als meine Lispelfrau. Ja. Da war ich dann vor Ort und die hat mir dann da geholfen, dass man das richtig aussprechen kann. Ist das denn so, dass man eine Art, ja, am Anfang wie so eine Aufnahmeprüfung, will ich es gar nicht nennen, aber ja, so ein paar Dinge sozusagen, bevor man die Ausbildung startet, irgendwie abklappern muss, sei es Gehör, Stimme, ein Gespür für Musik oder ähnliches?
Ja, muss man.
Erzähl mir mehr.
Ja, du hast auch schon genau die richtigen Punkte genannt. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie es an anderen Schulen ist. Ich kann jetzt nur von hier sprechen. Aber wir mussten auf jeden Fall, wir mussten einen Hörtest nachweisen. Also, dass wir ein normales Gehör haben. Mhm. Und wir mussten auch eine Stimmprüfung nachweisen. Beziehungsweise, ja, zeigen, dass wir eine belastungsfähige Stimme haben, eine gesunde Stimme,
okay,
sodass wir arbeiten ja hauptsächlich mit unserer Stimme. Daher ist es sehr wichtig, dass die auch zumindest grundsätzlich funktioniert und vorhanden ist. Mhm. Und wir mussten auch ja, ein Bild unseres Kehlkopfes, also unserer Stimmlippen, machen lassen, um wirklich abklären zu lassen, dass da alles in Ordnung ist, organisch.
Mhm.
Also da mussten wir zum HNO-Arzt beziehungsweise zum Phoniater, mhm, das ist nochmal der Spezialist genau für die Stimme und für den ganzen Bereich, und mussten da eben nachweisen, dass da alles in Ordnung ist. Und dann gab es ein Bewerbungsgespräch und in diesem Bewerbungsgespräch mussten auch manche von uns, nicht alle, aber manche mussten was vorsingen oder irgendwie einen Rhythmus nachklatschen, nachtrommeln, mhm, wie auch immer. Das war eine kleine Herausforderung damals, weil das noch online stattfand, durch Corona.
Mhm.
Das war
dann ein bisschen so einen praktischen Anteil dann sozusagen.
Genau, mhm, ja. Und ja, da geht es einfach darum, dass so eine grundsätzliche Rhythmusfähigkeit, Musikaffinität vorhanden ist, einfach um, also in der Stimmtherapie braucht man das halt schon ein bisschen.
Mhm. Ja. Wenn du sagst, es gab so einen Belastungstest für die Stimme, was kann ich mir da jetzt als Laie darunter vorstellen? Ich musste jetzt direkt daran denken, dass der Sänger das hohe C irgendwie treffen muss, aber ich gehe davon aus, es war nicht so.
So war es nicht. Wir mussten auch, doch, ich glaube, manche von uns mussten auch eine Tonleiter singen. Mhm. Das war schon dabei.
Mhm.
Aber ich glaube, alle von uns mussten rufen.
Ah.
Also die Rufstimme wurde sozusagen getestet. Ich weiß noch, das war bei mir damals total lustig, weil man ja noch keinen Berührungspunkt eigentlich mit der Logopädie hatte.
Mhm.
Man wollte ja gerade erst die Ausbildung starten. Vielleicht hat man ein Praktikum gemacht, aber das war's. Und dann war ich in meinem Zimmerchen und hatte eben dieses Online-Gespräch. Und dann hieß es, ja, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, draußen auf der Straße, da steht jemand. Ein Freund, den Sie da sehen. Und jetzt rufen Sie doch mal aus dem Fenster bis rüber zur anderen Straßenseite.
Mhm.
Hallo, du da, hörst du mich? Oder irgendwie sowas in der Richtung.
Mhm.
Ja, und dann bin ich da eben aufgestanden in meinem Zimmer und ans Fenster gegangen und habe versucht, so laut ich konnte, eben zu rufen, aber eben nicht zu schreien,
mhm,
sondern zu rufen.
Wichtiger Unterschied, glaube ich. Jetzt
sehr wichtiger Unterschied.
Für den Laien dann,
ja,
ne? Dass man natürlich rufen und schreien ist nochmal eine ganz andere Tonhöhe ja im Endeffekt auch dann.
Ja, ne? Andere Tonhöhe und andere Kraft auch, die verwendet wird. Ja, und da wurde dann eben gemessen, wie laut man das hinbekommt. Und da gibt es einen Wert, der eben physiologisch ist, also normal. Und ab einem gewissen Wert würde man eben von pathologisch sprechen, also von pathologisch heißt eigentlich krankhaft, aber damit ist nur gemeint, dass es eben ja nicht die normale Lautstärke wäre. Ja, das war sehr lustig.
Ja, glaube ich, eine spannende Erinnerung so an die Anfänge.
Mhm.
Wenn du sagst, von wegen logopädische Berührungspunkt, gab es die denn vorher bei dir? Gab es schon irgendwie die ganze Zeit im Rahmen deiner Suche nach der richtigen Ausbildung so einen Faible für Sprache und das Lehren, aber halt nicht als Lehrerin im Lehramt sozusagen, sondern auf einer anderen Ebene? Oder gab es vorher irgendwelche Berührungspunkte, dass du gesagt hast, das ist voll mein Ding, in dieser Ausbildung möchte ich nachher gehen?
Ja, gute Frage. Also ich war selbst bei der Logopädin als Kind, weil ich gelispelt habe.
Mhm.
Aber das war kein Beruf, den ich jetzt irgendwie immer im Kopf hatte. Bei mir hat sich das total entwickelt. Ich habe vorher was anderes studiert, Gesellschaftswissenschaften mit soziologischem Schwerpunkt, habe da meinen Bachelor gemacht und das war sehr weit gefasst. Da ging es um die gesamte Gesellschaft, um den soziologischen Zusammenhalt, sage ich mal.
Ums große Ganze. So.
Genau, ums große Ganze. Und das war es dann aber nicht. Da konnte ich mir keinen Beruf vorstellen. Und dann habe ich nochmal komplett neu überlegt. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, jetzt bin ich ja auch ein bisschen älter. Nach dem Abi habe ich mir damals vielleicht auch nicht so viel zugetraut. Was mag ich denn gerne? Was finde ich wichtig? Und was kann ich vielleicht auch schon ganz gut? Und dann kam ich irgendwie immer wieder zurück zur Kommunikation. Mhm. Also eigentlich so dieses Zwischenmenschliche, dieses, was brauche ich, um, also ohne Kommunikation bist du ja aufgeschmissen in der Welt, da kommst du ja nicht weiter. Irgendwie muss man sich ja mitteilen und muss irgendwie in Kontakt treten können zu anderen Menschen. Und ich fand Sprache schon immer total interessant, Stimme, generell dieses Miteinander kommunizieren, das ist eigentlich das, was mich dann zur Logopädie gebracht hat. Vom großen ganzen gesellschaftlichen hin dann zur 1-zu-1-Situation sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mich da sehr drüber informiert und habe auch so eine Art Schnupperpraktikum gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist wirklich spannend und so vielfältig. Und das kann ich mir vorstellen, auch ein Leben lang zu machen. Und da habe ich dann wirklich drauf geschaut, ob ich mir den Beruf vorstellen kann. Ja, so kam ich dahin.
Ja, spannend, so vom großen Ganzen zum einzelnen Individuum dann zu gehen. Im Vorgespräch sagtest du schon, dass man ja oft auch den Bereich der Schluckstörung etc. so ein bisschen vernachlässigt beziehungsweise gar nicht so, so präsent hat. Was ist das Besondere oder Faszinierende daran?
Ja, das Besondere an Schluckstörungen ist auf jeden Fall, finde ich, dass es eben so ein wichtiger Bereich ist, der oft gar nicht gesehen wird oder der gar nicht bewusst ist. Also vor allem Menschen nach dem Schlaganfall, die neurologische Schädigungen davon tragen und vielleicht dann auch erstmal im Krankenhaus auf der Intensivstation liegen und intubiert sind vielleicht sogar. Ich glaube, 80% war es von den Patienten entwickeln zumindest zeitweise eine Schluckstörung. Und das bedeutet dann, dass diese Menschen eine Aspirationsgefahr haben. Meistens. Aspirationsgefahr bedeutet einfach eine Verschluckensgefahr, die aber im schlimmsten Falle auch zum Tod führen kann. Also wenn jetzt Nahrung beim Essen in die Lunge gerät, dann kann es dazu führen, dass sich eine extreme Lungenentzündung entwickelt und der Patient verstirbt. Und das ist nicht genug auf dem Schirm. Also es gibt meistens zu wenige Logopäden im Krankenhaus leider. Und es ist auch einfach ein Bereich, der natürlich sehr medizinisch ist, sehr spezifisch ist. Und da geht es wirklich dann darum, den Patienten und Patientinnen wieder Nahrungsaufnahme zu ermöglichen, dass sie eben keine Sondenernährung brauchen oder eben im Alter dann sehr viel Lebensqualität verlieren, weil sie eben nicht mehr richtig essen können. Also da geht es eigentlich drum in der Schlucktherapie. Und das ist natürlich was komplett anderes, als wenn ich jetzt einem kleinen Kind das Lispeln abtrainiere.
Klar,
als wenn ich in einem Patientenzimmer mit piependen Geräten und vielleicht auch noch ganz vielen anderen Dingen, die parallel da noch nicht in Ordnung sind, dafür zuständig bin, zu schauen, dass der Patient nicht erstickt und dass er eben wieder essen kann.
Das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo man zum einen zum Thema Schlucken denkt, das ist eigentlich generell so ein Automatismus bei Menschen, deswegen bemerkt man das vielleicht gar nicht so. Und zum anderen, glaube ich, auch ein Bereich, den man vielleicht auch gar nicht so direkt mit der Logopädie dann in Verbindung bringt. Da denkt man ja eher an Sprach-, Stimmentwicklungsstörungen oder ähnliches. Aber dass ihr euch natürlich auch um ältere Patienten oder um Erwachsene kümmert, die einen Förderbedarf haben, weil es halt durch eine neurologische Erkrankung zu irgendwelchen Defiziten gekommen ist, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Total.
Dass ihr da auch unterwegs seid und unterstützt, demjenigen zu helfen, sich zum einen mitzuteilen oder zum anderen dieses Schlucken wieder zu erlernen.
Ja. Ja, und wir haben ja eine sehr alte Gesellschaft. Also der demografische Wandel ist ja da und wir haben ja auch sehr viele ältere Menschen unter uns und daher wird das auch immer wichtiger und wird auch dieser Bereich immer wichtiger. Und man unterschätzt total, wie viele Bedürftige es da auch wirklich gibt. Ob das jetzt im Bereich Schlucken ist oder auch im Bereich Aphasie, also eine Sprachstörung nach einem Schlaganfall, meistens nach einem Schlaganfall.
Ja. Du hattest das gerade schon gesagt, häufig oder beziehungsweise manchmal sind das auch ältere Personen, Erwachsene, mit denen man dann zusammenarbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht doch oft so eine gewisse Scheu vielleicht auch gibt, weil man als erwachsener Mensch vielleicht noch eine Sprachstörung oder eine Sprachbeeinflussung vielleicht auch erworben hat, wie du schon sagtest, durch so neurologische Erkrankungen. Wie nimmt man denn denjenigen so ein bisschen die Scheu, dass es auch okay ist, im höheren Alter sich auch Hilfe und Unterstützung zu holen, damit man sich wieder vernünftig mitteilen kann, weil einen das vielleicht selber doch irgendwie über Jahre gestört hat, aber man vielleicht nicht so den Mumm hatte, bei euch mal vorbeizuschauen?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das haben wir auch in der Ausbildung schon miterlebt, weil wir natürlich auch Erwachsene therapiert haben. Da kommt ja dann sogar noch dazu, dass wir als wahrscheinlich jüngere Menschen dann auch ältere Menschen in der Therapie haben. Das ist ja auch nochmal so ein Gefälle, was man dann erstmal hinbekommen muss. Aber ja, da geht es meistens darum, den Menschen einfach ein gutes Gefühl zu geben. Also gut zuzureden, aber auch so eine Art Stolz zu zeigen. Also so die darin zu bestärken. Ja, es ist richtig gut, dass du jetzt hier bist oder dass sie jetzt hier sind. Und toll, dass sie was daran verändern möchten. Und dafür sind wir ja auch da. Das ist ja auch unser Beruf. Wir freuen uns auch, wenn wir dann wirklich die Therapie so erfolgreich mit ihnen zusammengestalten können, dass sie danach zufrieden sind und vielleicht auch glücklicher als vorher, wer weiß. Und gerade wenn es jetzt, also bei einer erworbenen Störung ist es natürlich manchmal fast noch ein bisschen krasser, als wenn man schon das ganze Leben damit zu tun hat, weil es ein Rieseneinschnitt ist. Mhm. Ne, also wenn man sich jetzt vorstellt, Mitte 50-jähriger oder Anfang 60-jähriger Mann, wenn der jetzt einen Schlaganfall hat, dann ist es ja ein Rieseneinschnitt ins ganze Leben. Und wenn danach dann eine Aphasie folgt, also eine Sprachstörung, und er sich nicht mehr mitteilen kann oder nicht verstanden wird, vielleicht kann er sich mitteilen, aber wird nicht verstanden, das ist ja wirklich, also da ist man ja komplett rausgerissen. Und da dann auch den Mut zu geben, dran zu bleiben und irgendwie zu unterstützen und zu sagen, ja, wir schaffen das schon auch zusammen und das ist, wir können da noch was wieder hinbekommen und sie zurück ins Leben holen quasi. Das ist ein total schöner Prozess auch, aber natürlich auch emotional mitnehmend und auffühlend für beide Seiten.
Ja.
Wohingegen jetzt jemand, der, also wir hatten in der Ausbildung auch eine Patientin, die kam, die war Mitte 60 und hat ihr Leben lang schon gestottert und hat sich dann aber dazu entschieden, eine Therapie zu machen, jetzt endlich. Mit Anfang 60 hat sie sich, glaube ich, dazu entschieden und dann hat das ein bisschen gedauert. Und das war natürlich auch total spannend, weil so ein Mensch, sie hat ihr Leben lang damit gelebt, jetzt wollte sie was daran ändern, aber ist ja auch in ihren Mustern drin und irgendwie in ihrer Art und Weise. Und damit dann umzugehen, ist nicht einfach. Da muss man ganz individuell dann mit jedem Patienten, mit jeder Patientin irgendwie einen Weg finden, auch eine Ebene finden und auch ganz offen kommunizieren darüber.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, zum einen, was du sagtest, dass man sich vielleicht mitteilen kann, aber dass der andere dich ja nicht unbedingt versteht.
Ja.
Und auf der anderen Seite, was du sagtest, dass man auch so eine gewisse Empathie, Aufgeschlossenheit gegenüber auch den Menschen und ihren vorherigen Geschichten sozusagen, die sie ja irgendwie dann mitbringen, haben muss. Habe ich für mich jetzt schon so unter den wichtigen Punkten, die man so mitbringen muss als Logopäden oder auch im Rahmen der Ausbildung. Was meinst du, sind denn noch so die Punkte, die sozusagen wichtig sind, neben einem Faible für Stimme, Sprache und dem Beibringen und dem Lehren so nachher?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Flexibilität. Das habe ich in der Ausbildung gemerkt, das ist mit das Wichtigste, würde ich sagen, für eine gute Therapie, weil es nie so läuft wie gedacht. Und vor jeder Therapiestunde plant man die ja und macht sich wirklich viele Gedanken. Und gerade in der Ausbildung ist das sehr, viel Planungsaufwand, weil wir auch Ziel Planungen für die Stunden schreiben müssen, die dann auch auf den Therapieplan abgestimmt sind, den wir vorher geschrieben haben, der sich aus der Diagnostik ergeben hat. Und dann sind die Ziele eben auch so formuliert, dass sie ja erreichbar sind und auch wirklich realistisch sind für die einzelne Stunde. Die Schwierigkeit ist dann eben aber auch, sie durchzusetzen bzw. zu erreichen. Das ist vor allem mit Kindern natürlich nicht immer gegeben. Und da dann die Flexibilität zu haben, zu sagen, okay, ich habe mir zwar jetzt das und das Spiel überlegt oder ich möchte gerne das und das trainieren eigentlich mit dem Kind, aber das will gerade nicht so, wie ich will. Oder okay, heute ist es anscheinend total hibbelig und unausgeschlafen oder wie auch immer. Mhm. Da muss ich jetzt total umdenken und spontan dann in der Stunde vielleicht doch ein anderes Spiel nehmen oder vielleicht auch damit leben, dass ich mein Ziel halt heute dann nicht erreiche. Das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Und dann auch, es kommt natürlich dann mit Erfahrung, aber dann auch diese Ruhe zu haben und diese, ja, dieses Wissen, okay, es ist auch nicht so schlimm, also dann ist es jetzt halt so und dann machen wir halt was anderes. Oder, ja klar, wenn du das Spiel nicht spielen möchtest, dann spielen wir halt Lotti Karotti, was auch immer. Also das, denke ich, ist sehr wichtig, die Flexibilität.
Ja, und dass man nicht so monoton, strikt im Prinzip seinen Plan eigentlich so durchziehen kann.
Genau, obwohl man eigentlich einen hat, den man gerne durchsetzen würde. Ja.
Das heißt, ich halte erstmal so fest für potenziell Interessierte. Man sollte mit Menschen auf jeden Fall gern zusammenarbeiten.
Ja.
Offen für Neues sein, aber auch mit Herausforderungen umgehen können. Vielleicht auch sich selber so ein bisschen von dem, was man ja manchmal auch mitkriegt, auch so ein bisschen emotional abgrenzen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht auch nicht immer ganz so einfach, wenn man noch Geschichten oder Ähnliches mitkriegt, das dann auch nicht mit nach Hause zu nehmen.
Ja.
Ist es denn im Endeffekt so als abschließende Frage für dich so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du bist gestartet mit dem Bewerbungsgespräch und dem Rausrufen aus dem Fenster.
Ja.
Ist es nachher so, dass du sagst, ja, du hattest schon gesagt, das kannst du eigentlich schon ein paar Jahre noch weitermachen? Oder gibt es etwas, was sich doch so ganz anders nachher dargestellt hat, sei es in die eine oder auch die andere Richtung, wo du sagtest, damit habe ich doch so gar nicht gerechnet? Ich glaube, gerade in der Uniklinik ist es ja auch so, dass man noch ein ganz anderes Klientel auch ist, mit dem man hier arbeitet. Sag gerne, ob es so war, wie du es dir vorgestellt hast oder halt nicht.
Nein, war es nicht. Es war sehr viel breit gefächerter, als ich dachte. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ein gutes Stichwort, weil es ein großer Unterschied ist, ob man in der Praxis arbeitet oder eben in der Klinik, von den Störungsbildern einfach her. Und wir haben auch viele Praktika gemacht, da hat man natürlich auch noch viel mitbekommen, aber es gab auch Störungsbilder, von denen wusste ich gar nicht, dass sie existieren. Also da hätte ich niemals erwartet, dass es die gibt, beziehungsweise dass das dann auch in den Bereich der Logopädie fällt. Also das war sehr spannend und aufschlussreich. Es gibt sehr viele kleinere Nischengebiete, sage ich mal, wo man auch sich wirklich sehr spezialisieren kann und auch muss, um das therapieren zu können. Also man kann nicht am Ende der Ausbildung alles super gut machen. Jeder wird sich irgendwie dann auf einen Bereich spezialisieren. Was auf jeden Fall auch neu für mich war oder was ich nicht erwartet hätte aus der Ausbildung, ist die Selbstreflexion. Es ist ja ein Therapieberuf, das heißt, wir müssen sehr viel Modell auch sein für unsere Patienten und Patientinnen. Und da sich auch immer selbst zu reflektieren, das hatten wir auch viel in der Ausbildung, sich selbst auch ja, kennenzulernen und zu wissen, okay, in welchen Situationen bin ich wie, in welchen Situationen spreche ich wie, wie gucke ich da, was auch immer. Das war ein sehr großer Teil und ein sehr spannender Teil. Da habe ich mich selbst auf jeden Fall auch noch besser kennengelernt. Und also die Ausbildung war gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, weil ich auch gar keine konkrete Vorstellung hatte anfangs. Aber sie ist sehr, sehr gut gewesen und ich fühle mich sehr gut vorbereitet auf das weitere Berufsleben. Muss in jedem Bereich noch ein bisschen spezifischer mich fortbilden, aber das müssen wir alle.
Ja, klar.
Und ja.
Ja, das sind, ich möchte es gar nicht weiter ausfüllen, eigentlich schöne Schlussworte, um nur den Bogen zum Anfang zu stellen. Nur noch die kurze Nachfrage, wie ist denn das, wenn ich einen Dialekt habe? Muss ich mir das abtrainieren oder kann ich sechseln, wenn ich in der Heimat bin und wenn ich wieder in die Ausbildung zurückkomme, dann rede ich wieder Hochdeutsch?
Ganz genau. Also wenn du switchen kannst zwischen deinem Dialekt und dem Hochdeutsch, das wäre super. Außer du möchtest nur in Sachsen therapieren, dann kannst du auch in der Therapie sechseln. Ansonsten wäre es gut, wenn man beides kann. Mhm. Aber natürlich kann man auch mit Dialekt Logopädin werden.
Ja, ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, unsere Sprechwerkzeuge sind Mund, Zunge, Zähne und auch der Kehlkopf. Und wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, dann kann es mit Hilfe logopädischer Unterstützung behandelt werden. Was einen da genau in der logopädischen Ausbildung erwartet, welche Bereiche dazu zählen, dass es doch ein sehr vielfältiger Bereich ist, man Empathie mitbringen muss, aber sich auch mit gewissen Herausforderungen manchmal konfrontiert sieht, aber sich auch selbst reflektieren muss, das hat uns heute Noelle erzählt und erklärt. Und ich danke dir für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht.